Zweiter Advent 2010. 16. Ich freue mich, dass ich heute Morgen da sein kann und euch eine Predigt halten kann. Es war nicht so ganz sicher, aber es klappt, denke ich. Ich wünsche mir nur, dass das, was ich sage, wirklich auch Licht werden kann. Dass das, was wir gesungen haben, dieses Gott scheint durch uns durch, heute an dieser Stelle Wahrheit wird. Der Predigttext, der steht in Matthäus, 24. Kapitel, die Verse 1 bis 14, das ist ein langer Text. Ich lese ihn aber erst nachher. Ich fange mal anders an, liebe Gemeinde. Es gibt in Jerusalem eine Kirche, die den seltsamen Namen trägt, der Herr weinte. Dominus Flevit. Sie steht auf dem Abhang des Ölbergs oberhalb des Kidron-Tals. Und die Besucher und Besucherinnen dieser Kirche können über den Altar hinweg durch ein großes Fenster auf die Altstadt von Jerusalem schauen und auf den Tempelberg. Da findet, kann man sich vorstellen, unser Text dann nachher statt. Hier mag Jesus gestanden haben, als er über Jerusalem ausrief, deine Feinde werden keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du gnädig heimgesucht worden bist. Und Lukas berichtet, Jesus habe bei diesen Worten geweint. Daher der Name Hase. Darum trägt jene Kirche den Namen, der Herr weinte. Wir wissen auch von anderer Stelle, dass Jesus geweint hat. Aber das ist eine dieser berühmten Stellen. Hier mag es auch gewesen sein, von wo aus Jesus seinen Jüngern die Zerstörung des Tempels weissagte, es wird hier eben nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Ein Adventsthema. Oder auch nicht. Ich lese jetzt mal diesen angekündigten Predigttext aus Matthäus 24, 1 bis 14. Das ist im Prinzip eine Parallelstelle zu dem, was ich eben schon mal angedeutet habe. Jesus verließ den Tempel und war im Begriff, wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihm auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch sehr, nicht wahr? Sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Wiederkunft. Da haben wir so ein Stichwort, da geht es schon mal um Advent. Aber es geht ja weiter im Text. Wann wird das sein? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwidert Jesus, denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch alles das ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten. Sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Ich hätte jetzt gerne mal von euch gewusst, jetzt machen wir mal eine interaktive Predigt, welche Gedanken ihr habt, wenn ihr sowas hört. Was fühlt ihr, was empfindet ihr bei diesen Drohworten Jesu? Also ich persönlich empfinde sie jedenfalls so. Tragen wir mal ein bisschen was zusammen. Was empfindet ihr, wenn ihr solche Worte hört? Also mit anderen Worten, ist real, so wie wir es heute auch erleben. Ja, das meinst du mit Zeitgeschehen, richtig? Ja. Angst, Entsetzen. Ja. Hilflosigkeit, ja. Traurigkeit. Es geht uns noch relativ gut, meinst du damit? Ja. Aber ich habe es auch so empfunden, wie er es auch eben sagt. Vielleicht mit anderen Worten, es ist eigentlich ein Stück deprimierend. Es ist etwas, worauf ich mich nicht wirklich freue. Advent mit so einer solchen Vorhersage ist nicht wirklich was, was mir Spaß macht. Das bedrückt mich. Das macht mir Angst. Das erschreckt mich. Das sind trübe Aussichten. Und es ist ein Stück hoffnungsarm. Es ist nicht hoffnungslos, das ist es nicht, aber es ist hoffnungsarm. Es kommt ja so viel Schlimmes, bevor es wirklich schön wird, so ungefähr. Solche Gedanken kommen mir bei solchen Texten. Und das ist nicht wirklich attraktiv, finde ich. Wer Menschen zu Christen machen will, sollte vielleicht anders reden. Aber Jesus hat selber so gemacht und von daher müssen wir uns vielleicht auch mal ertragen, dass das so ist. Ich möchte nochmal zum Anfang unseres Textes zurückkommen. Jesus steht vor dem Tempel und betrachtet mit seinen Jüngern die Stadt. Jerusalem, die hochgebaute Stadt, wir kennen das noch aus alten Kirchenliedern, wie das so schön heißt, aber es ist ja auch tatsächlich so, es ist eine Stadt auf der Höhe gebaut. Und viele Psalmen besingen sie, Tochter Zion, die Wallfahrtsstätte. Und nun endlich sind Jesus und seine Jünger auch da. Und sie gehen zunächst in den Tempel, natürlich. Nach getaner Arbeit aller Jesus, könnte man sagen, so Streitgespräche mit den Pharisäern, reichlich Pharisäer-Schelte, ist das getane Arbeit und jetzt gehen sie raus und jetzt kommt der touristische Teil. Als sie aus dem Tempel herausgehen, wollen sie die Sehenswürdigkeiten abklappern. Seht ihr das alles? Wir befinden uns im Kidron-Tal, hätte der Fremdführer gesagt, und vor uns erhebt sich der berühmte Jerusalemer Tempel. Zur Rechten erkennen Sie die Burg Antonia, daneben sind die Bethesda-Teiche. Das ist das übliche Jerusalem-Programm, das unzählige Touristen bis zum heutigen Tage gerne mitnehmen. Ist der Alfred da? Eva, ihr kennt das. Habe ich das so richtig beschrieben? Ich war noch nie da. Ja, das glaube ich gern. Ich sage ja, hier in meinem Text stand was von Tausenden von Touristen, die da hingehen. Nur Jesus sieht das anders. Der lässt sich nicht wirklich dafür begeistern, obwohl es ja wirklich architektonisch ganz besonders ist. Seht ihr nicht das alles, fragt er seine Jünger. Natürlich, was für eine Frage. Deshalb sind sie ja dort gewesen, um das alles zu sehen. Sie wollten es ihm eigentlich zeigen. Seht ihr nicht? Aber Jesus geht es eben nicht um diese imposanten Bauwerke. Der Tempel des Herodes, der da in Jerusalem als zweiter Tempel stand, der war ja nicht zu übersehen. Es ist etwas anderes, was offenbar selbst die Jünger nicht in seiner Tragweite wahrgenommen haben. Und ich persönlich, muss ich euch sagen, wäre bei dem ersten Lesen dieses Textes auch nicht darauf gekommen. Es gibt aber ganz Schlaue, von denen man sowas lernen kann, was da wirklich steht. Und ich fand das sehr faszinierend. Ich möchte euch das mal kurz darstellen. Im ersten Satz unseres Predigtabschnitts steht, und Jesus ging aus dem Tempel fort. Das ist ein kurzer Satz und man könnte ihn lesen wie eine Beschreibung eines Geschehens. Anscheinend bedeutungslos. Aber es ist vermutlich sehr viel mehr, als diese Information vermuten lässt. Dieser Satz ist nicht nur ein redaktionelles Bindeglied zwischen zwei Reden, die Jesus hält im Tempel und dann draußen. Hier verlässt nicht bloß ein Tourist eine Sehenswürdigkeit, sondern der Sohn Gottes zieht aus dem Tempel hinaus. Seht ihr nicht? Die Jünger hätten es schon erkennen können. Ich weiß nicht, wir hätten es theoretisch auch erkennen können. Es steht nämlich schon in der Bibel, im Alten Testament, beim Propheten Hesekiel. Da wird eine Vision beschrieben, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlässt. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Stadt und stellte sich auf den Berg, der im Osten vor der Stadt liegt. Der Berg im Osten der Stadt, das ist der Ölberg. Das hätten die Jünger sehen können. Die Herrlichkeit Gottes verlässt den Tempel. Übrig bleiben ein paar beeindruckende Bauten, aber diese Bauten sind leer. Sie haben ihren eigentlichen Inhalt, haben sie nun verloren und keiner hat es gemerkt. Wie auch, es läuft ja alles genauso wie vorher. Die Geschäfte im Tempel gehen so weiter. Wir kennen das mit den Händlern und dem aus dem Tempel treiben, ja aus dieser berühmten Geschichte. Die Geschäfte im Tempel gehen weiter. Die Priester bringen weiter ihre Opfer da. Die Menschen verrichten ihre Gebete dort. Aber Jesus ist gegangen. Ganz unmerklich hat sich die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel verabschiedet. Eigentlich, wie gesagt, passt sowas gar nicht in diesen Gottesdienst. Im Advent wollen wir uns auf das Kommen unseres Herrn vorbereiten und jetzt hören wir von seinem unauffälligen Gehen. Passt kaum zusammen. Aber betrachten wir doch mal so unseren Advent. Ich meine natürlich nicht wirklich uns, aber so den, der um uns herum so passiert. Oder vielleicht auch uns. Dann können wir nämlich leicht zum Schluss kommen, dass Gottes Herrlichkeit sich daraus verabschiedet hat. Da gibt es verkaufsoffene Sonntage statt Arbeitsruhe. Durch unsere Vorstellungswelt schlittert ein Weihnachtsmann mit dem Rentierschlitten, aber nur ganz selten ein Kind in der Krippe. Ich fand es ziemlich erschreckend, obwohl es eigentlich wahrscheinlich gar nicht so überraschend ist. Annette erzählt mir, was sie mit ihren Kindern in der Schule singt. Sie macht ja Musik-AG und so weiter. Jesus kommt da nicht vor. Da gibt es Weihnachtsbäckerei, da gibt es Tannenbäume und Kerzen und Geschenke. Aber Advent und Jesus ist es eigentlich nicht. Vermutlich darf man es gar nicht. Damit man wertneutral heute nach dem Lehrplan arbeitet. Aber ich finde es einfach auch erschreckend. Das hat nichts mehr wirklich mit Weihnachten zu tun. Weihnachten ohne Jesus. Und auch wir, wo wir doch eigentlich über Gottes großes Geschenk uns so wirklich freuen könnten, setzen uns unter Druck, um ja ein gelungenes Fest zu machen. Jedenfalls oft hat sich Gottes Herrlichkeit nicht schon längst aus unserem selbstgemachten Weihnachtstrubel verabschiedet. Diese Vorstellung ist mir eigentlich ein Stück unheimlich. Ohne dass es jemand merkt, verlässt uns die Herrlichkeit des Herrn und niemand scheint sie zu vermissen. Ob das öfter passiert? Es geschieht wohl nur zu leicht, dass wir die Belange Jesu aus den Augen verlieren. Seht ihr nicht? Er sollte doch eigentlich im Mittelpunkt stehen. Aber schnell kreisen wir um andere Fragen, auch in unserer Gemeinde, in unserer Kirche. Da schieben sich andere Dinge in den Vordergrund. Sicherlich auch wichtige Dinge. Wir haben uns intensiv beschäftigt mit Ältestenbestätigung, mit einem Bau, mit Mitarbeitersuche, mit einem Weihnachtsmarkt, Mitarbeitern, die da tätig sind. Alles wichtige Dinge. Aber solche Dinge sind auch mit unserem Herrn gemeinsam zu bedenken. Und Gott sei Dank, wir nehmen ihn mit. Wir fragen nach seiner Meinung. Wir wollen ihn auch darüber Herr sein lassen. Und trotzdem gerät er leicht aus dem Blickfeld. Wie oft hat sich die Herrlichkeit des Herrn wohl schon aus den Kirchen und Gemeinden zurückgezogen, ohne dass das jemand vermisste? Das alte, bewährte Programm läuft ja weiter. Nichts wirkte anders. Gottesdienste, Veranstaltungen, alles wie früher, doch ohne Sinn und Inhalt. Und wie gefährlich, wenn es niemand merkt und gegensteuert. Es kommt noch schlimmer. Eine Adventspredigt. Jesus hat angekündigt, dass dieser leere Tempel komplett zerstört werden würde. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Und obendrein würde es Kriege geben und am Ende sogar Verfolgungen. Falsche Messiasse würden aufstehen, es würde Spaltungen geben. Nun, eigentlich hätte man nicht Jesus sein müssen vor 2000 Jahren, um das vorherzusagen. In dieser Situation, in dieser politischen Situation, spannungsbeladenen Zeit, in der Jesus und die Jünger lebten, da musste es eigentlich zwangsläufig zur Explosion kommen, zu großen Unruhen, zu Aufständen. Und es gab sie ja auch schon. Alle Dinge, die da aufgezählt sind, und das hat der Peter vorhin ja auch so gesagt, sind durch die Geschichte hindurch immer wieder geschehen und sie geschehen auch heute noch. Wir leben eigentlich mittendrin. Wenn wir mit offenen Augen die Weltgeschichte verfolgen, merken wir leben eigentlich mittendrin. Kriege, Verfolgungen, Spaltungen, Menschen, die sich zu gottgesandten Erlösern aufschwingen, alles das hat es immer wieder gegeben und gibt es auch heute noch. Und von daher, wenn wir fragen, wann wird das alles geschehen? Was muss alles geschehen, bis du wiederkommst? Meine persönliche Meinung, eigentlich muss gar nichts mehr geschehen. Ist alles schon geschehen. Nicht immer weltweit, sondern oft nur lokal, aber alles ist schon geschehen. Jesus könnte jeden Augenblick wiederkommen. Zu allen Zeiten haben Menschen solche Zeiten des nahenden Weltuntergangs, des Endes erleben und erleiden müssen. Und für wie viele ist die Welt im Krieg untergegangen und auch und gerade heute passiert das. Für manche geht auch die Welt in persönlichen Tragödien unter. In Streit, in Trennung oder in schwerer Krankheit. Auch und gerade heute passiert das. Und für wie viele Christinnen und Christen geht die Welt heute in Verfolgung unter? Viele der Flüchtlinge hier vor Ort haben schon Familienangehörige oder Freunde im Krieg verloren. Die irakischen, die afrikanischen, die iranischen Christen sind zur Zielscheibe von islamistischen Terroristen geworden. Das sind alles bedrückende Nachrichten. Und Jesus sagt uns den einzigen Trost, der hier an dieser Stelle jetzt noch möglich ist, und jetzt komme ich endlich zum positiven Teil der Predigt. Jesus versichert uns, dass das hier noch nicht das Ende ist. Auch wenn es sich für viele wie ein grausames Ende anfühlt, es ist nicht das Ende, sagt Jesus, es ist der Anfang der Wehen. Nun sind Wehen auch nicht gerade was Schönes. Also ich persönlich habe noch keine Kinder gekriegt, das liegt auf der Hand. Aber viele von euch haben das und können sich vorstellen, was Wehen bedeuten. Ich kann es mir nur wirklich gedanklich vorstellen. Aber es ist auch nicht schön. Wehen tun weh, aber bei Wehen kommt etwas manchmal Vernünftiges. Aber immer etwas Schönes raus. Also Wehen sind etwas, was Hoffnung macht. Wehen sind etwas, wo etwas Positives daraus entsteht. Mitten in all diesen Untergängen entsteht etwas Neues. Das verspricht uns Jesus hier in diesem Text. Etwas Neues wird geboren, zwar unter großen Schmerzen, aber es ist eben nicht das Ende. Es ist der Anfang von etwas. Und das bedeutet Wehen. Und dieses griechische Wort für Ende, das heißt Telos. Ich bin nicht Alttestamentler und ich bin auch kein Grieche, aber Telos bedeutet auch Ziel. Es ist etwas zielgerichtet auf etwas hin. Untergang und Vernichtung, so wie man das lesen könnte aus diesem Text, ist nicht das Ziel. Gott plant Neues. Gott plant völlig Neues, Großartiges. Und das kann eben nicht mehr jeder vorhersagen, so wie wir vielleicht auch zu Jesu Zeiten vorhersagen hätten können, dass Jerusalem irgendwann mal zerstört wird. Das lag auf der Hand. Aber um das vorherzusagen, dass etwas Neues, Großartiges entsteht, dazu braucht es mehr als einen Propheten, dazu braucht es Jesus Christus, den Sohn Gottes. Denn das kann nur Gott selbst versprechen. Das Ziel ist Gottes Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes kommt zu uns. Das ist jetzt dieser dritte Punkt. Jesus steht auf dem Ölberg, als er diese Worte spricht. Ja, die Herrlichkeit Gottes ist aus dem Tempel herausgezogen, aber hier vom Ölberg aus wird das Kommen Gottes erwartet. Und jetzt sind wir wirklich bei Advent. Wir können das lesen in einem anderen Propheten, nämlich in Sacharja. Wer das möchte, kann aufschlagen, Sacharja 14, die Verse 3 und 4. Da heißt es, doch dann wird der Herr hinausziehen und gegen diese Völker Krieg führen und kämpfen, wie nur er kämpft am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der im Osten gegenüber von Jerusalem liegt. Eine verblüffende Übereinstimmung, finde ich. Jesus steht auf dem Ölberg und von dort wird seine Herrlichkeit wiederkommen. Das ist das Ziel. Das ist das Ende. Das ist es, was Gott plant. Nicht der allgemeine Weltuntergang, sondern dass die Herrschaft Gottes anbricht unter allen Völkern. Am Ende wird Gott sich durchsetzen, selbst wenn es überhaupt nicht danach aussieht. Und ich muss euch ehrlich sagen, als ich das so anfangs mitkriegte, wie das so im Nahen Osten losging mit dem IS und den Kriegen dort und wie wenig Hoffnung da eigentlich menschlich gesehen war, dass das überhaupt mal irgendwie aufhört, habe ich auch nur noch gesagt, Herr, komm bald wieder. Eine andere Hoffnung hatte ich nicht. Und ich finde das toll, wenn wir so eine Hoffnung haben können. Gott wird sich durchsetzen, selbst wenn es überhaupt nicht danach aussieht. Denn selbst heißt es hier in unserem Text, in den Gemeinden kommt es zu Konflikten, ja zu Hass und zu Spaltungen. Sogar hier unter den Kindern Gottes droht, die Liebe zu erkalten. Das ist traurig, wenn wir das erleben müssen. Selbst in christlichen Gemeinden sind wir nicht davor sicher. Und viele von uns haben das vielleicht auch schon erlebt, dass sie enttäuscht wurden von Geschwistern. Und da erfordert es wohl wirklich große Beharrlichkeit, um dennoch dem anderen in Liebe zu begegnen. Und wie viel leichter wäre es an dieser Stelle, dann einfach zu resignieren und sich zurückzuziehen. Aber wer sich an Gott festmacht und auf ihn vertrauen kann, der wird auch an der Liebe festhalten. Das ist das, was bleibt. Die Liebe, sagt die Bibel, ist das, was letztlich alles überwinden wird. Jesus verspricht, wer beharrlich in der Liebe bleibt, wird selig sein, denn in ihm wohnt Gott. Und in der Liebe zeigt Gott seine wahre Herrlichkeit und nicht in all den Schrecken, die sich ereignen. Gottes Herrlichkeit kommt zu uns und sie kommt in Liebe. Sie kommt in einem winzigen Kind in der Krippe. Und sie kommt letztlich als überall anerkannter Herrscher der ganzen Welt. Alle Knie werden sich vor ihm beugen. Und das ist die frohe Botschaft von seiner Herrschaft. Die Herrlichkeit Gottes will in uns wohnen, jetzt schon und in aller Deutlichkeit auch dann, wenn Jesus wiederkommt. Gott selbst will in uns leben. Mag Gottes Herrlichkeit sich vielleicht aus unseren Tempeln, aus den Festen oder den Kirchen zurückziehen, hier bleibt sie doch, in den Menschen, die mit Gott leben wollen. Es gibt eine wunderbare Verheißung in unserem Text, dass die siegen werden, die beharrlich an ihrem Glauben festhalten. Christus, das ist mein Glaube, ist für mich gestorben und auferstanden. Er ist jetzt mein Herr und mein Bruder, mein Tröster, mein Helfer. Christus bleibt mit seiner Herrlichkeit in mir, in Ewigkeit. Ich bin ein Heiliger. Ich bin ein Kind Gottes. Und das gilt für jeden, der sagen kann, ich halte an meinem Glauben fest. Der alte Mensch vergeht, aber in Christus beginnt ein neues Leben, das Leben, das zum Ziel führt. Er schenkt ein Leben, das von Zuwendung zum Nächsten und von Hingabe geprägt ist, denn Gott hat erklärt, dass sich letztlich diese Liebe durchsetzen wird. Und das wird das Ziel und Ende sein, dass allen Menschen diese frohe Botschaft zuteil wird. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Standhaft im Glauben, ich bin gerettet worden aus Gnade, Gott handelt weiter, seine Wege sind gute Wege. Standhaft in der Nachfolge, ich gehe hin und tue das, was er mir zu tun heißt, das, was er vorbereitet hat. Standhaft in der Liebe zu Gott, zu meinem Nächsten und zu mir selbst. Die gute Nachricht überall. Und erst dann das Ende. Jesus kommt wieder. Und das ist die Adventsbotschaft. Auch heute Morgen. Amen.